So, beim Kochrezept wird es dann doch wieder etwas Corona-lastiger, was wir hier machen. Oder ein bisschen über Corona müssen wir doch noch reden. Nachdem wir und viele anderen über die Intubation bei Corona gesprochen haben, müssen wir natürlich auch über die Extubation bei Corona sprechen. Beziehungsweise uns mal Gedanken machen, wie wir das sinnvollerweise machen müssen. Erstmal, Johannes und meine Erfahrung zeigt leider, dass die meisten Patienten nicht konventionell extubiert werden können, sondern dann tracheotomiert werden im Verlauf und dann übers Tracheostoma geweant werden, weil einfach der Verlauf zu lang ist, der Beatmungsverlauf bei den Corona-Patienten. Jetzt haben wir sicherlich nicht den Erfahrungsschatz, dass man sagen kann, so ist es, aber die Fälle, die wir bei uns im Krankenhaus haben, die sind so verlaufen.
Ja.
Wenn man trotzdem einen Corona-Patient extubieren möchte, sollte man sich über einige Sachen Gedanken machen. Es geht immer noch um den infektiösen Corona-Patienten. Wenn er schon zweimal negativ abgestrichen ist und Antikörper hat, dann gilt das alles nur eingeschränkt. Planung ist alles. Erstmal macht euch über Extubationskriterien Gedanken. Das ist weitgehend Corona-unabhängig. Bei einem Beatmungskriterium braucht der Patient ein suffizientes Atemzeitvolumen mit einem P-INSP von 8 bis 12. Genau. Der PEEP sollte nicht höher als 5 bis 8 sein und das FiO2 sollte eigentlich unter 40% sein. Spontanatemfrequenz sollte 5 bis 8. Ich würde sagen, bei den Corona-Patienten eher ein bisschen höher, also eher bei 8 sein. Und es sollte natürlich keine klinischen Zeichen der respiratorischen Insuffizienz geben. Es gibt dazu schöne Tools, die man anwenden kann, wie zum Beispiel den Rapid Shallow Breathing Index, wo man das Ganze nochmal objektivieren kann. Kreislaufkriterien sind relativ einfach. Es sollten höchstens niedriger Katecholaminbedarf sein. Der MAD sollte größer 60 sein und wir sollten uns in einem stabilen Herzrhythmus befinden und nicht die ganze Zeit VTs sehen oder so ähnlich.
Also insgesamt kann man einfach sagen, ein relativ stabiler Intensivpatient.
Ja, neurologische Kriterien, Schutzreflexe sollten vorhanden sein. Man sollte mit dem Patienten kommunizieren können. Und der Patient sollte natürlich schmerzfrei sein und keine neurologische Erkrankung, die Atemmuskulatur beeinträchtigt. Diagnostisch, gerade im Hinblick auf Corona, sollte er entweder im Röntgenbild oder im Lungenultraschall allenfalls zumindest stabil sein und nicht schlechter werden. Ursprünglich, als ich das geschrieben habe, hatte ich da mal Besserung hingeschrieben. Bei denen, die wir jetzt aus meiner Erfahrung sehen, bessert sich das Röntgenbild allenfalls ja, im späteren Verlauf der Krankheit. Deswegen ist es sicherlich, es sollte stabil sein. Ein Oxygenierungsindex sollte größer als 200 sein und der pH größer als 7,3. Auch da, was Johannes gesagt hat, ein stabiler Patient. Wenn ihr es ordentlich macht, guckt ihr euch nochmal an, wie gut oder schlecht der Patient zu intubieren war, weil wenn der Tubus raus ist, besteht immer die Gefahr, dass er auch wieder rein muss und dann müsst ihr zumindest wissen, ob ihr der Richtige seid, um ihn wieder reinzustecken. Wenn der vorher schon nur schwer zu intubieren war durch den erfahrenen Oberarzt, dann solltet ihr als Assistenzarzt euch vielleicht zweimal überlegen, ob ihr der Richtige seid, um ihn da rauszuziehen. Beziehungsweise, ob der Oberarzt dann nicht in der Nähe sein sollte.
Ja. Und was ich noch zusätzlich beifügen möchte, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt der Intubation, also nicht im Sinne von
der Extubation.
Der Extubation, genau. Also nicht im Sinne von jetzt stabiler Patient, sondern auch im Sinne von Tageszeit.
Ja.
Also ich empfehle das immer, wie ich, im Hellen zu machen, dass der Patient ein bisschen orientierter ist hinterher und nicht nachts um 3, weil man gerade mal eine freie Minute hat und denkt, das könnte ich jetzt mal schnell machen.
Es ist jetzt so eine grundsätzliche Regel. Ich habe das Gefühl, alles wirkt nachts immer ein bisschen beängstigender.
Genau.
Und wenn dann die Sonne aufgeht und man weiß, gleich kommt der Frühdienst, wird alles schon wieder ein bisschen entspannter.
Genau.
Genau. Dann möchte ich auf einige Medikamente eingehen, die zumindest aus theoretischen Überlegungen förderlich sein können, um den Hustenstoß zu vermeiden. Allen vorweg, gerade auf Intensivstationen scheint Dextor sinnvoll zu sein. Generell beim Weaning hat Dextor einige Vorteile, wird auch immer noch heiß diskutiert, aber unsere Erfahrung sagt, Dextor ist dafür ein ganz gutes Medikament, um die Patientenras minus 1 bis plus 1 zu sedieren und gleichzeitig zu weanen. Aber für Dextor wird auch ein reduzierter Hustenreiz beschrieben. Das sind OP-Studien. Dafür wurden Dextor-Dosen von 0,5 bis 1 Mikrogramm pro Kilogramm IV über 5 Minuten bei der Ausleitung im OP gegeben. Ich denke, das trifft genauso für den Dextor-Perfusor auf Intensivstationen zu. Mhm. Ein zweites Medikament wäre Remifentanyl, das in Dosierungen von 0,1 bis 0,2 Mikrogramm pro Kilogramm auch effektiv den Hustenstoß mindert. Sicherlich eher ein Anästhesistenmedikament. Ich glaube, eine Fachrichtung abseits der Anästhesie nutzt dieses Medikament gar nicht.
Wenn doch, schreibt uns.
Hat eine extrem kurze Halbwertszeit, was natürlich auch vorteilhaft ist. Das heißt aber auch, nach der Gabe muss dann zügig extubiert werden.
Und nicht zu hohe Boli applizieren aufgrund der Thoraxrigidität, die doch relativ häufig gesehen
wird. Ja, bei das stimmt. Hat zu einigen Schweißperlen geführt, diese Thoraxrigidität, die sich auch nicht so einfach wegrelaxieren lässt. Das nächste Medikament ist Lidocain. Ja, da wird auch von mehreren Autoren eine signifikante Hustenreduktion beschrieben in Dosen von 0,5 Milligramm pro Kilogramm. In anderen Publikationen auch deutlich höhere, 1 bis 2 Milligramm pro Kilogramm, die sicher angewendet werden können und zu einer Hustenreduktion führen.
Ist ein schönes Extubationsmedikament tatsächlich auch,
ja,
wenn man zum Beispiel nach einer Bauch-OP extubieren möchte, aber...
Ja, ist es, absolut. Und ist eigentlich auch in auf jeder Intensivstation verfügbar. Das letzte ist noch die prophylaktische Dexamethasongabe. Gerade aus dem Vereinigten Königreich gibt es viele Berichte von hohen Reintubationsraten aufgrund von Schwellungen der oberen Atemwege. Daher wird auch aus diesen Ländern die prophylaktische Dexamethasongabe zur Extubation geraten, um quasi diese Schwellung zu vermeiden. Ja. Das kann man sicherlich erwägen. Wir empfehlen erstmal einen Nebenlufttest, das heißt, man entblockt den Tubus, lässt ihn drinne, guckt, wie viel Leckage entsteht. Und wenn die Leckage sehr, sehr klein ist, spricht das für eine sehr, sehr, sehr starke Schwellung der Atemwege. Wenn die Leckage ansprechend groß ist, kann man relativ sicher extubieren. Und genau, man kann überlegen, ob man 5 Milligramm Dexamethason alle 6 Stunden gibt, um diesen Befund zu verbessern. Wenn die Patienten nach Extubation einen Postextubationsstridor haben, inhalatives Adrenalin, das führt zu einer Vasokonstriktion und kann verbessern. Auch hier 1 bis 6 Milligramm inhalativ, je nach EKG-Rhythmus, sind möglich. Kommen wir zu den direkten Vorbereitungen. Persönliche Schutzausrüstung, wir haben schon oft drüber gesprochen. FFP3-Maske, Schutzbrille, Haube, Schutzkittel, Handschuhe.
Also eigentlich alles wie bei der Intubation.
Genau. Beatmungsbeutel mit Maske und Filter direkt an der Maske. Da solltet ihr nochmal extra darauf achten, gerade bei dem Begriff HME-Filter. Es gibt Hersteller, bei denen die HME-Filter, die ja eigentlich Flüssigkeitsfilter sind oder Feuchtigkeitsfilter, bei denen die nicht virusdicht sind. Lest das nochmal nach, also ob dieser Filter für Viren geeignet ist. Möglichst ein Demandventil dran. Ich bin großer Fan des Demandventils, ansonsten ein Reservoir mit 15 Liter Sauerstoff. Eine Sauerstoffbrille braucht ihr für den Patienten, chirurgischen Mundschutz für den Patienten. Es sollte immer eine Absaugung verfügbar sein, wenn ihr jemanden extubiert. Gegebenenfalls die Medikamente, die wir oben besprochen haben. Und alles zur Reintubation sollte zur Hand sein. Eine Larynxmaske, ein Videolaryngoskop, ein Tubus und Narkosemedikamente. Das muss jetzt, wenn der Patient relativ unkritisch ist, nicht fertig aufgerissen neben dem Patienten liegen, aber es muss, der Airway-Wagen sollte nicht ganz woanders sein, weil gerade woanders ein Patient intubiert wird.
Ja.
Ja. Genau. Dann solltet ihr gucken, dass ihr das Ganze am besten mit einer erfahrenen Schwester macht, mit der ihr vorher nochmal absprecht, was ihr jetzt vorhabt. Gerade bei den Covid-Patienten sollten natürlich nicht zu viele Leute in einem Raum sein. Im Internet gibt es unzählige Videos zu irgendwelchen Folien, wo unter den Folien extubiert wird. Ich glaube, dass das auch des Aerosolbildung, dass das dadurch gemindert werden kann. ich stelle es mir unglaublich beängstigend vor, wenn ich extubiert werde und das Erste, was ich wieder auf dem Gesicht habe, ist irgendeine Plastikfolie. Außerdem hätte ich zu viel Angst, dass es mein Handling behindert, wenn ich da irgendeine Folie über den Patienten habe, unter der ich arbeiten muss.
Die Ergebnisse scheinen nicht so schlecht zu sein.
Nein, genau. Wenn ihr das macht, übt das bitte vorher, ob an Puppen oder zumindest geht das mal theoretisch durch. Guckt euch die Folie genau an, die ihr habt. Manche empfehlen diese Folien, wo die Betten prophylaktisch mit abgedeckt sind. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber es darf den Patienten nicht gefährden. Kommen wir direkt zur Durchführung. Wie bei jeder invasiven Prozedur sollten wir mit dem Patienten vorher kommunizieren und dem Patienten erklären, was wir machen. Das ist bei Extubationen, habe ich manchmal den Eindruck, jetzt Covid-unabhängig, besonders wichtig. Dann den Patienten präoxygenieren, das heißt, ihn einmal nochmal kurz über 4 Minuten auf 100% Sauerstoff nehmen. Patienten eine sitzende Position bringen, Herzbettlagerung oder zumindest 30 Grad Oberkörper hoch. Einmal den Mund auf jeden Fall freisaugen, um da Schleimreste abzusaugen. Vorsichtiges tracheales Absaugen kann erwogen werden, wenn eh eine geschlossene Absaugung angeschlossen ist. Dem Patienten direkt die Nasenbrille vor Extubation aufsetzen und mit einem 2 bis 4 Liter Flow starten, dass er gleich ein bisschen Unterstützung hat. Die Tubuxfixierung lösen, das Beatmungsgerät in den Standby schalten, das Beatmungsgerät vom Tubus lösen, sodass der Filter möglichst am Tubus bleibt, den Tubus entblocken, Nebenlufttest ist schon vorher gelaufen, den Patienten extubieren und direkt im Anschluss den Mund-Nasenschutz aufsetzen, sodass er den Sauerstoff über die Nasenbrille bekommt und möglichst wenig Aerosol in die Luft gerät, weil er wieder einen Mund-Nasenschutz auf hat. Ob ihr da unter Blähen extubiert und so weiter. Gibt es viele, viele Theorien zu. Meines Wissens gibt es zu keiner dieser Theorien belastbare Evidenz, die sagt, dass es dem anderen überlegen. Macht das, was ihr immer macht, wenn ihr solche Patienten extubiert. Nach jeder Extubation, auch Covid-unabhängig, müssen die Patienten engmaschig überwacht werden und auf Reintubationskriterien geprüft werden. Das ist, wie die Intubationskriterien, eine dauerhafte Atemfrequenz über 30, eine Sättigung unter 92 trotz forcierter O2-Gabe, der agitierte Patient, zunehmende Somnolenz oder der Postextubationsstridor mit einem drohenden A-Problem. Genau. Schon vor der Extubation solltet ihr euch mit eurem Team darüber unterhalten, ob NIF eine Option ist. Bei uns, bei den operativen Patienten auf Intensivstationen, ist es relativ regelmäßig so, dass wenn wir die extubieren und die nach der Extubation nicht so gut sind, dass wir die noch erstmal nochmal niffen lassen, um diese Extubationsphase zu überbrücken. Das muss man natürlich bei den Covid-Patienten vorher diskutieren, ob man das machen möchte, wenn sie noch infektiös sind. Wenn sie zweimal negativ abgestrichen sind, nicht zweimal, dann braucht man das sicherlich nicht diskutieren, dann ist es ein normaler Patient, dann geht der an den NIF.
Wobei das mittlerweile ja auch sicherlich offensiver gehandhabt wird, weil man ja weiß, dass nicht zwingend die Intubation das einzig wahre für diese Leute ist. Ne?
Wir haben euch das Ganze nochmal in einem Flowchart zusammengeschrieben, der ist sicherlich etwas voller als unsere anderen Flowcharts, aber um sich das Ganze nochmal grafisch darstellen zu lassen, vielleicht auch ganz schön. Vielen Dank.
So sieht das aus mit der Extubation. Ist ja eigentlich auch ja, in dem Fall ein bisschen komplexer als sonst, aber auch vieles aus dem Extubationsflowchart ist auch auf normale Nicht-Covid-Patienten anzuwenden.
Also mal abgesehen davon, Mundschutz auf, Nasenbrille schon vorher aufsetzen und mit dem Absaugen und so und die Husten reduzierenden Medikamente. Das waren so die neuen Sachen für mich.
Genau.
Ja.